Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wohnen Sie eigentlich so, wie Sie wohnen möchten? Vielleicht wäre es ja lustiger in einer WG oder spirituell anregender in einer Kommune. Wir reden hier gleich über ein Buch, das eintaucht in ungewöhnliche Wohn- und Lebensformen. Vielleicht ist ja eine neue dabei für Sie. Vielleicht denken Sie ja auch manchmal darüber nach, wie man anders wohnen könnte. Vielleicht außerhalb der klassischen Familiensituation oder Paar- oder Single-Situation in einer WG vielleicht. Auch wenn man aus dem Alter eigentlich raus ist. Oder vielleicht auch als Nomade in fremden Wohnungen oder in einer Kommune. Der Münchner Journalist Lars Reichert, der hat ein Buch geschrieben über Menschen, die in verschiedenen, nicht gewöhnlichen Wohnformen leben. Er hat Erfahrungen als Buchautor. Unter anderem hat er eine Biografie über seine Mutter geschrieben, die Schauspielerin Barbara Valentin. Und er hat lange Erfahrung als WG-Bewohner, also gleich eine Doppelqualifikation für dieses Buch. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Reichert.
Guten Tag.
Sie wohnen in einem kleinen Häuschen am Münchner Stadtrand, erzählen Sie in dem Buch. Und Sie leben da in einer Zweck-WG mit wechselnden und recht eigenen Mitbewohnern. Da ist eine Insektenforscherin dabei, ein junger, sehr modebewusster Mann aus China, ein Rock-Videoproduzent, der in Österreich recht prominent ist und dem seine Prominenz offenbar sehr wichtig ist. Laden Sie sich eigentlich gezielt so ganz eigene Menschen ein zum Mitwohnen?
Nee, ich lade mir die nicht ein, sondern die sind mir oft oder die meisten sind mir einfach zugelaufen. Also sie haben was gehört und es waren viele Menschen willkommen und da gab es auch ständigen Wechsel. Die Leute, die Sie jetzt erwähnt haben, die wohnen im Augenblick auch nicht bei mir.
Für Ihr Buch ist es ja sehr schön, dass Sie da so Leute in der WG haben, die lauter Geschichten produzieren, denn Ihre Zweck-WG, das ist sowas wie die erzählerische Hauptachse Ihres Buches und da bauen Sie so...
Rahmenhandlung, sagen wir mal so.
Oder Rahmenhandlung, genau, und da bauen Sie Ausflüge zu verschiedenen anderen Wohnformen an. Wann waren Sie denn überzeugt, dass Ihre WG da genug Stoff liefert für diese Art Buch?
Na, überzeugt war ich im Grunde genommen, oder... Ja, also angefangen habe ich, als ich zu einem 80-jährigen Mann gezogen bin, dem Vater eines Freundes, wo ich unter der Woche gewohnt habe. Und das war so ein Experiment für mich. Und das ist, das war sehr skurril und schön gleichzeitig. Und wir sind Freunde geworden, obwohl ich den Mann seit 40 Jahren, das ist der Vater eines Schulfreundes eben, den ich, ich kenne den auch seit 40 oder habe ihn seit 40 Jahren gekannt, habe ihn mit ihm immer Schach gespielt, regelmäßig, aber er war eben der Vater meines Freundes. Und aber im Laufe dieses halben Jahres, dass wir zusammen gewohnt haben, sind wir auch Freunde geworden, glaube ich. Also ich rede in der Vergangenheitsform, weil ich ja da nicht mehr wohne und er ist leider gestorben inzwischen.
Ich höre immer so ein Knacken in unserer Leitung. Ich hoffe, es lenkt Sie nicht weiter ab von unserem Gespräch hier.
Ich höre kein Knacken.
Wie ist es denn bei Ihnen, diese WG-Konstellation, in der Sie jetzt leben, wie sind Sie dazu gekommen? Wie hat sich das in Ihrem Leben so herausgestellt?
Naja, ich bin geschieden, die Kinder sind aus dem Haus, die Freundin will nicht mit mir zusammenwohnen und dann überlegt man sich halt, wie kann man das machen und dann hat sich das einfach so ergeben und ich habe auch einen gewissen Widerwillen, also ich glaube, wenn man über 50 ist, dann stellt man sich das nicht so lustig vor und ich habe auch bei mir einen Widerwillen dagegen gespürt, aber ich muss sagen, dass ich nur gewonnen habe durch jeden Mitbewohner und das ist nie, es gab immer Missverständnisse und Schwierigkeiten, aber ich fasse das als ein großes Geschenk auf, mit so viele Leute kennengelernt zu haben, die ich sonst sicherlich nicht kennengelernt hätte, weil ich mich natürlich auch, meine Freunde sind auch vielfach Journalisten und oder kommen irgendwie aus ganz anderen Blasen, wie man heute so schön neumodisch sagt.
Wobei Sie ja auch, was Sie so beschreiben an den Eigenheiten ihrer Mitbewohner. Eine reißt immer die Fenster auf, selbst im Winter, weil sie überzeugt ist, dass frische Luft äußerst wichtig ist. Natürlich gibt es verschiedene Gewohnheiten, wie man mit Ordnung und Sauberkeit umgeht. Das ist ja das klassische WG-Thema. Und sie scheinen all diese Schrullen mit buddhistischer Gelassenheit zu ertragen, ihrer Mitbewohner.
Ja, ich habe gelernt, toleranter zu sein, aber gleichzeitig habe ich natürlich auch zunehmend erfahren, was für Schrullen ich selbst habe und für Macken. Und man ist in der Regel nicht so einfach, wie man das von sich selbst glauben würde.
Sie schauen sich, ich habe schon angedeutet, natürlich außerhalb Ihrer WG um. Sie schauen sich ein Mehrgenerationenhaus an, das schwäbische Kommunendorf Tempelhof, eine Zwei-Frauen-WG, in der zwei Witwen zusammenwohnen. Sie sind auch nach Uto Piaggia gereist. Das ist die älteste von über 30 bekannten Kommunen in Italien. Wer lebt denn zum Beispiel heute dort in dieser Kommune?
Ja, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf und ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt gerade stimmt, aber ich glaube, das sind so etwas über 20 Leute und die meisten sind da vor 40 Jahren tatsächlich hingezogen und halten es immer noch miteinander aus. Und das ist ein wunderschöner Ort auf dem Land und mit viel Platz. Mit viel Platz und das war sehr interessant, weil zu sehen, wie die Kommune sich entwickelt hat und wie sie mit Schwierigkeiten umgegangen ist. Und dass sie sich auch bei größeren Schwierigkeiten haben sie sich auch einen Mediator in die Kommune geholt. Ja, war eine schöne Erfahrung, die kennenzulernen.
Es gibt ja viele Geschichten, die man kennt von Kommunen, in denen es eher nicht funktioniert. Also diese Kommune wäre für Sie ein Beispiel, dass das Zusammenleben in Kommunen durchaus funktionieren kann, ja?
Ja, unbedingt. Unbedingt, also weil einer der Gründer sagte auch, es kommt nicht darauf an, dass die Leute miteinander befreundet sind, damit eine Kommune oder Wohngemeinschaft funktioniert, sondern es kommt auf ein gemeinsames Ziel an. Mhm.
Sie holen in Ihrem Buch auch Gesprächspartner hinein, die einen weiteren Kontext dann aufmachen für diese ganze Wohnfrage. Ihr Architektenfreund Matthias zum Beispiel, der kennt sich in historischen Wohnformen aus. Gab schon, habe ich gelernt jetzt aus Ihrem Buch, schon im Mittelalter Siedlungen für Bedürftige, die Fuggerei in Augsburg zum Beispiel. Oder es gibt die sogenannten ledigen oder gab die ledigen Heime. Könnten wir davon etwas für heute lernen?
Ich weiß nicht, was man lernen kann. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, dass man dass es sich lohnt, mutiger zu sein und sich zu überwinden und offener zu werden und Dinge auszuprobieren. Und ich habe jetzt sicherlich auch nicht bei meiner Suche oder bei meinem Umschauen habe ich jetzt sicherlich auch nicht das Patentrezept gefunden, aber ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die ungewöhnlich wohnen und bei denen das auch klappt.
Das ist ja auch umso interessanter, weil Sie aus Ihrer frühen Zeit eine Geschichte erzählen, aus Ihrer Jugend, die jetzt nicht so tolle Vorzeichen für das WG-Leben erstmal eröffnet. Sie haben damals mit Ihrer Mutter, der Schauspielerin Barbara Valentin, zusammen gewohnt und die hat in München eine offenbar ziemlich wilde WG betrieben, die Ihnen nicht so gut getan hat als Teenager, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Buch.
Nee, haben Sie nicht richtig verstanden. Ich habe, meine Eltern waren geschieden und ich habe erst bei meinem Vater mit meiner Schwester gelebt und irgendwann bin ich dann zu meiner Mutter gezogen, als ich 15 war und da hatte sie gerade eine sehr schwere Phase und wurde auch krank. Und da wohnten dann aber immer auch andere Leute mit und ich habe also von frühester Kindheit an erfahren, oder nicht frühester Kindheit, aber eben vom Jugendzeitalter an erfahren, dass so eine WG sehr gesund sein kann und dass man da auch vieles aushalten kann, was beispielsweise in Familien nicht stimmt. Also mit meiner Mutter war das da sehr schwierig und ich war überfordert, sie war überfordert. Es war eher eine WG als irgendwie als dass da Erziehungsarbeit stattfand durch sie. Sondern das haben dann auch andere übernommen, eben Freunde, die dort zeitweise lebten. Also ich hatte da einfach eine sehr gute Erinnerung an diese Zeit in Bezug auf WGs.
An einer Stelle, also Sie zitieren den Therapeuten Wolfgang Schmiedbauer öfter, und an einer Stelle sagt er, mit 50 sollte man vorbereiten, wie man mit 80 leben möchte. Das ist also Zeit für Sie, jetzt das vorzubereiten, nachdem Sie sich für das Buch jetzt auch so einiges angeschaut haben. Wie wollen Sie denn mit 80 leben?
Ich habe nicht den blassesten Schimmer. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich möchte nicht alleine leben.
Zimmer für immer, so heißt das Buch. Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben, im Kein und Aber Verlag ist das erschienen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön, ich danke.
Straßenkritik.
Ich bin Alex, ich lebe in Köln. Meine Lieblingsautorin ist Sabine Tiesler. Sie schreibt für mich sehr spannende Thriller, die in Deutschland und parallel in der Toskana spielen und letztendlich in der Toskana enden. Und beim Lesen wird mir dann immer schön warm ums Herz, weil die Atmosphäre der Toskana sehr gut beschrieben wird. Und eines meiner Lieblingsbücher von ihr, also ich finde sie alle toll, aber besonders hervorheben möchte ich das Buch Nachtprinzessin, weil mich das sehr gefesselt hat, noch mehr als die anderen Bücher. Soweit ich weiß, wurde da eine Reisende, die auch in die Toskana gereist ist, in einem pompösen Gebäude im Prinzip gefangen genommen, und ich will nicht zu viel verraten, aber auch, das verrate ich schon, verspeist.
Oh je, eine Empfehlung von Alex aus Köln, Nachtprinzessin, ein Buch von Sabine Tiesler. Im Heine Verlag ist das erschienen, mit knapp 602 Seiten. Für 11 Euro ist das Buch zu haben.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Das Nature Writing, also das Schreiben über die Natur, hat auch das Schreiben über Pflanzen wieder populärer gemacht. Und einer der interessantesten Pflanzenschriftsteller, das ist Stefano Mancuso. Der ist Professor für Botanik an der Universität Florenz. Zu seinen vielgelesenen Büchern gehört der Bestseller Die Intelligenz der Pflanzen. Und sein neues Buch heißt Die Welt der Pflanzen und wie sie Geschichte schreiben. Michael Lange hat das für uns gelesen. Guten Tag, Herr Lange.
Guten Morgen.
Die Welt der Pflanzen. Also ist das eine Weltreise zu Pflanzen überall auf der Welt?
Ja, zum Teil. Es ist, aber man begleitet eigentlich den Autor, den Botanikprofessor, einfach bei seiner Forschung und auch in seinem Alltag. Und viele der Begegnungen mit Pflanzen, die er beschreibt, die sind jetzt gar nicht so Begegnungen, die ein Forscher hat oder dass man dann irgendwie denkt, okay, das sind jetzt Pflanzen, die werde ich nie im Leben sehen, sondern das sind wirklich Alltagspflanzen. Ich fand das schönste Beispiel eigentlich die Bananenschale. Also wenn man in einer Stadt lebt, wie zum Beispiel New York, da denkt man, oh Gott, da gibt es nicht viele Pflanzen. Und da erzählt er eben die schöne Geschichte, dass sich New York immer weiter von der Natur abgeschottet hat. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt dann wirklich zum Symbol, was der Mensch aus Stein und Beton und Stahl alles bauen kann. Aber dann beschreibt er dann sozusagen die Rache der Pflanzen über die Bananenschale, die überall rumlag in New York, und dadurch wurde das zum Symbol für das Ausrutschen des Menschen. Er kann nichts dafür, achtet nicht drauf und schon sitzt er auf dem Hosenboden. Und das kann man natürlich einfach sehen, okay, die haben den Müll nicht weggeräumt, aber er sieht das auch durchaus als Rache der Pflanzen. Die Menschen wollten Luxus, haben sich Bananen gekauft, importiert, überall aus aller Welt. Ja, und jetzt rutschen sie darauf aus.
Da verschränken sich ja schon ein Kulturraum, also einer der extremsten der Welt, New York City und die Welt der Pflanzen, die Natur. Aber dieser zweite Teil des Titels, wie Pflanzen Geschichte schreiben, das ist mir noch nicht klar. Wie können denn Pflanzen Geschichte schreiben? Sie sind ja jetzt keine handelnden Personen in der Menschengeschichte.
Nein, das sind sie nicht. Und ich habe den Titel auch zuerst anders gedeutet. Ich dachte zum Beispiel, weil ich auch schon ähnliche Bücher gelesen habe, da ist zum Beispiel die Kartoffel, die ja zum Beispiel unser Verhalten, unserer Landwirtschaft und im 18. und 19. Jahrhundert total verändert hat, aber auch der Weizen oder der Mais. Aber das interessiert ihn alles nicht so. Er interessiert sich mehr für besondere Pflanzen, für besondere Bäume. Da redet er von Freiheitsbäumen und Mondbäumen. Besonders interessant fand ich auch die Bäume, aus denen die Stradivari gebaut wird. Und das müssen ganz bestimmte Bäume sein. Es ist eine bestimmte Rotfichte. Aber das reicht noch nicht mal. Die muss auf eine bestimmte Art gewachsen sein. Und die Jahresringe dürfen auch nicht zu groß sein, damit die Stradivari ja so klingt, wie eine Stradivari klingen muss. Und er begleitet da die Geigenbauer und man merkt, er interessiert sich eben nicht nur für die Pflanzen. Man kann fast sagen, das ist das erste Buch des Pflanzenprofessors, wo die Pflanzen nicht im Mittelpunkt stehen. Eigentlich interessiert er sich mehr für die Menschen und was die Menschen aus den Pflanzen machen und was sie hineininterpretieren. Und dafür ist dann die Stradivari ein schönes Beispiel.
Oder, apropos hineininterpretieren, Freiheitsbäume klingt auch sehr hineininterpretiert. Was sind denn Freiheitsbäume? Oder Mondbäume haben Sie auch erwähnt. Was ist das denn?
Ja, das sind ganz besondere Bäume. Und da ist es tatsächlich so, den Bäumen macht das gar nichts, ob sie Freiheitsbäume sind. Die werden einfach dazu erklärt. Und zwar ist das in der Französischen Revolution geschehen. Man hat einfach ja diese Bäume als Naturphänomene geehrt und wollte das als Beispiel für den Menschen sehen. Der Baum, der selbstständig da steht, der von keinem Fürsten irgendwie beherrscht werden muss, der was Eigenes ist. Und deshalb hat man die schönsten Bäume in den Dörfern einfach zu Freiheitsbäumen erklärt, um sich mit der Französischen Revolution zu solidarisieren. Mhm. Und das waren früher tausende Bäume in Frankreich und sind jetzt nur noch ein paar Dutzend, weil man es einfach vergessen hat, wo die Freiheitsbäume stehen. Und die Mondbäume, das ist dann eine dieser vielen kuriosen Geschichten, die auch in diesem Buch drinstehen. Ein Astronaut hat sozusagen als privates Gepäck 500 Baumsamen mitgenommen auf den Mond. Einer der letzten Mondreisen war das. Er wollte dann ein Experiment machen, das ist ihm aber missglückt, weil ihm das Gefäß aufgegangen ist, die Samen in alle Winde verstreut, nicht in alle Winde, sondern die lagen dann auf dem Boden. Damit war das Experiment gescheitert. Er hat die aber zusammengekehrt und hat die dann verteilt. Wer haben wollte, hier hast du einen Samen von einer Pflanze, dieser Samen ist auf dem Mond gewesen.
Aha.
Und solche Bäume, die gerieten dann auch wieder in Vergessenheit und inzwischen gibt es einige Leute, die suchen diese Mondbäume, wo die heute in den USA überall stehen und man hat auch welche im Garten des Weißen Hauses entdeckt. Also das ist eigentlich kein besonderer Baum, es ist einfach ein Baum, dessen Samen auf dem Mond war.
Das sind ja lauter interessante Geschichten, die Sie erzählen jetzt aus diesem Buch. Ich habe noch nicht so richtig kapiert, muss ich zugeben, worauf das eigentlich hinausläuft. Also gibt es da irgendeine Form von Stringenz auch bei all diesen Geschichten?
Das ist eigentlich der Nachteil, den ich im Buch sehe. Die Stringenz fehlt etwas. Also in diesem Buch, da lebt sich der Botanikautor oder der Pflanzenautor Stefano Mancuso einfach mal aus und das sind einfach Geschichten. Also hier sieht man, er ist nicht nur der Sachbuchautor, der den Menschen die Pflanzen erklärt, er ist einfach auch ein guter Geschichtenerzähler. Und da würde ich auch den Vorteil dieses Buches sehen. Er sieht die Pflanzen natürlich auch. Er hat schon wieder dieses neue Bild von Pflanzen, zum Beispiel von diesen Wurzelnetzwerken, die im Waldboden sich verbinden und sagt, okay, da haben wir gelernt, die Bäume kooperieren. Und da kommt er dann zu sehr weitreichenden Schlüsseln. Zum Beispiel, ja, die Tiere leben in Konkurrenz zueinander. Das kennt man ja aus der Evolution. Das ist das vorherrschende Prinzip. Es gibt auch Zusammenarbeit, das ist aber die Ausnahme. Und beim Pflanzen, schreibt er, ist das umgekehrt. Die Kooperation ist der Normalfall. Und die Konkurrenz ist der Ausnahmefall. Und das zeigt er eben an diesen Wurzelgeflechten, die den ganzen Waldboden durchdringen und in denen sich die Bäume gegenseitig unterstützen. Bekannt geworden in Deutschland ist das ja vor allen Dingen durch die Bücher von Peter Wohlleben. Aber Stefano Mancuso ist einer der Botanikprofessoren oder Wissenschaftler, die das wirklich erforscht haben. Und das kommt natürlich auch in diesem Buch vor. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, hier hat er alles Tolle, was er bisher noch nicht veröffentlichen konnte, hat er hier zusammengefasst.
In dem Buch Die Welt der Pflanzen und wie sie Geschichte schreiben, wie sie Geschichte machen von Stefano Mancuso. Das wurde von Andreas Thomsen übersetzt und ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. Herzlichen Dank an Michael Lange.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Alexa Hennig von Lange und das Buch meines Lebens ist Der Fänger im Roggen von G.D. Salinger. Ich habe es mit 13 Jahren gelesen und seitdem habe ich natürlich viele Bücher gelesen. Doch Der Fänger im Roggen war eine Art von literarischer Erleuchtung, würde ich sagen, weil dieses Buch auf eine Art und Weise zu mir gesprochen hat, als würde ich mir selbst begegnen, als würde da die Hauptfigur Holden plötzlich genau das sagen und reflektieren, analysieren, widerspiegeln, was in mir selbst vorging, was mich beschäftigte. Er stellte sich die gleichen Fragen, die ich mir stellte, obwohl er ein Junge war, der viel früher, Jahrzehnte früher, sehr weit weg auf einem anderen Kontinent lebte, ein ganz anderes Leben führte als ich in den 80er Jahren. Und ja, ich habe durch dieses Buch verstanden, dass es Fragen gibt im Menschsein, die uns alle beschäftigen und dass Bücher verbinden und dass man sich in Büchern wiederfinden kann. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass ich am nächsten Tag zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, ich möchte Schriftstellerin werden. Das kam jetzt nicht so ganz aus dem Hut, weil ich schon vorher Geschichten geschrieben habe und viel Zeit damit verbracht habe, zu schreiben. Aber trotzdem habe ich durch den Fänger im Roggen den tieferen Sinn entdecken können im Schreiben, dass das Schreiben eben nicht nur für mich alleine ist, sondern dass es etwas ist, was mich in Kontakt bringen kann zu einer unbestimmten Menge von anderen Menschen und Wesen, die genauso empfinden wie ich und dass wir uns darüber abgleichen können und vielleicht zueinander finden können und ein größeres Verständnis füreinander haben können. Deswegen ist Der Fänger im Roggen für mich das Buch meines Lebens.
Für Alexa Hennig von Lange. Sie war bei uns hier auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast mit ihrem neuen Buch, Die karierten Mädchen. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen und das Gespräch mit ihr über das Buch finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Frühjahrslesetage in Hamburg. Von morgen an lädt das Literaturhaus an der Alster zu Lesungen aus druckfrischen Büchern. Michael Köhlmeier eröffnet den literarischen Frühlingsreigen und liest aus seinem Roman Frankie. Mit Frankies unschuldiger Jugend ist es vorbei, als dessen Großvater plötzlich in seinem Leben auftaucht.
Es begegnet ihm hier nicht nur das Böse, weil man sitzt nicht 18 Jahre, weil man einen Kaugummiautomaten geknackt hat, das ist schon klar. Es begegnet ihm das Böse, aber gleichzeitig damit auch die Faszination des Bösen.
Die Frühjahrslesetage, unter anderem mit Michael Köhlmeier, Michael Krüger und Adriana Altaras. Das Programm ist auf der Webseite des Literaturhaus Hamburg zu finden. Ein Jahr lang, von seinem 49. bis zu seinem 50. Geburtstag, hat sich der Autor und Tokotronic-Sänger Dirk von Lozo auferlegt, jeden Tag etwas aufzuschreiben. Eine Art Tagebuch also, das dann wiederum eine Art Erzählung wurde. Morgen liest von Lozo in Düsseldorf aus dieser Vermessung seiner Corona-bedingt unmittelbarsten Umgebung, die gespickt ist mit reichlich Flausen und Bärchen.
Ich dachte von Anfang an, dass die Idee sein müsste, ein Tagebuch zu schreiben, in dem die Realität immer wieder kippt hin ins Unheimliche oder Unwirkliche. Und so kam mir die Idee, dieses kleine Wesen zu erfinden, das auf diesen Buchseiten lebt.
Ich tauche auf. Dirk von Lozo liest morgen Abend im Zack in Düsseldorf. Flanieren in Zeitlupe. Eine Ausstellungsinstallation in Berlin nimmt das beliebte Bild des Flaneurs auf, der genießerisch langsam durch die Stadt streift. Ein Bild, das von den Pariser Bohemians einst auf die Spitze getrieben wurde, um zu zeigen, dass die Schnelllebigkeit des Industriezeitalters sie nicht betrifft, spazierten sie mit angeleinten Schildkröten durch die pulsierende Metropole. Im rasanten Digitalzeitalter folgt nun der Schriftsteller David Wagner einem Kriechtier durch das nächtliche Berlin.
Die Schildkröte hat mir eine ganz andere Geschwindigkeit beigebracht, ja, eben das noch langsamere Gehen und das genauere Hinschauen. Und die Ironie ist ja, dass man in der Nacht, wenn es dunkel ist, die Dinge eigentlich noch viel besser sieht als am Tag.
Ingo van Aaren hat die nächtlichen Szenen fotografiert, David Wagner zu Texten kondensiert. In der Ausstellung Nachtwach im Haus am Kleistpark in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Und diese Sache mit der Schildkröte, das Spazieren mit einer Schildkröte und das Schreiben darüber von David Wagner, das ist so eigen, das schauen wir uns hier gleich mal genauer an. Der Schriftsteller David Wagner, der muss sehr viel Ausdauer haben und vor allem eine unerschöpfliche Neugier. Er spaziert seit über 30 Jahren durch Berlin und schreibt darüber. Alle 10 Jahre erscheint ein Buch mit seinen gesammelten Streifzügen. Und die gibt es jetzt zum ersten Mal alle zusammen in einem Band. Ich gehe so gern durch diese Stadt, die Berlin-Geschichten, so heißt das Buch. Und nochmal ganz anders durch Berlin spaziert ist David Wagner zusammen mit dem Fotografen Ingo van Aaren und mit einer Schildkröte. Sie waren nachts unterwegs und daraus ist die Fotoserie Nachtwach Berlin entstanden. Die wird jetzt in Berlin ausgestellt. Corinne Orlowski hat ihren Osterspaziergang dorthin gemacht, zusammen mit David Wagner und Ingo van Aaren.
Einfach Kopf hoch und
loslaufen ist das Wichtigste.
Vom Eise befreit sind zwar die Berliner Bürgersteige, aber wirklich frühlingshold ist dieser graue Ostertag noch nicht. Nur Touristen und vereinzelte Familientrauben sind unterwegs. Und der Fotograf Ingo van Aaren mit dem Schriftsteller David Wagner, die zum Haus am Kleistpark spazieren, zu ihrer Ausstellung Nachtwach Berlin. Dort geben sie dem Flaneur eine ganz neue Bedeutung. Flanieren ist
sich verlaufen. Also, wobei ich muss eigentlich sagen, ich hasse ja eigentlich flanieren oder ich hasse das Wort. Und ich finde das eigentlich wahnsinnig prätentiös und eigentlich unangemessen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Berlin keine Stadt für Flaneure. Berlin ist eine Stadt für Spaziergänger und Wanderer und Fußgänger. Ja.
Trotzdem haben sich die beiden von der literarischen Tradition des Flanierens inspirieren lassen. Und so empfängt, in der kommunalen Galerie angekommen, ein großformatiges Bild die BesucherInnen. Es zeigt Wagner im nächtlichen Berlin auf der Straße mit einer Schildkröte an der Leine. Ingo van Aarens Haustier.
Die Idee ist aus dem Passagenwerk von Walter Benjamin, wo er ja genau das beschreibt, wie in Paris 1839 als sehr genaue Jahreszahl, was mich immer überrascht hat, dass er das so genau gewusst hat. Aber wie halt in Paris so die Bohème und vor allen Dingen Baudelaire mit Schildkröte spazieren gegangen sind, um so den ganzen Umbau der Stadt zu ironisieren und ein bisschen diese Idee der Industrialisierung und der Kapitalisierung einer Stadt so den Spiegel vorzuhalten.
Eigentlich ging es nur um ein Foto, aber van Aaren und Wagner haben sich so gut verstanden, dass sie sich ca. 30 Nächte um die Ohren geschlagen haben, um eine Fotoserie und ein Buch zu entwickeln, in der Schildkröte Schildi und Spaziergänger Wagner besondere Orte in Berlin erkunden.
Und sie ist von Ost nach West spaziert und sie weiß wahnsinnig viel. Sie ist manchmal ein bisschen besserwisserisch auch, ja, und hat aber auch so, nimmt Berlin auch nicht so ernst. Sie ist auch Berlin kritisch, ja.
Anfangs war Schildi noch stumm, erzählt Wagner, aber irgendwann hat sie zu sprechen begonnen und wurde zur Stimme der Stadt. Entstanden ist ein Dialog mit Huspe.
Ich weiß, wohin du möchtest. Wohin denn? Ich weiß mehr über dich als du selbst. Wieso? Ich bin dir halt ein Stück voraus.
Und wir haben auch im Buch halt die Texte so gesetzt, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, spricht jetzt die Schildkröte, spricht der Flaneur, um auch diese Idee davon, dass man sich verliert im Spazierengehen, im Flanieren, in den Text zu übertragen, damit man manchmal auch im Text verloren geht.
Zusammen bewegt sich das ungleiche Paar abseits der Touristen-Hotspots. Das nächtliche Berlin offenbart seine historischen Verwandlungen. Das Palimpsest einer Stadt. Eindrücklich zu sehen auf dem Bild vom Kupfergraben in Mitte, in dessen Fassade man noch die Einschusslöcher des Krieges erkennt, beleuchtet von einer Laterne, in der noch die alte DDR-Glühbirne glimmt. Ein wärmeres Licht als in West-Berlin.
Das Bild daneben zum Beispiel, das ist eigentlich so ein nächtlicher Zufallsfund. Ja?
Also Wagner deutet auf das Foto Kulturforum. Es zeigt einen Eingang auf dem Plateau der Gemäldegalerie.
Ja, also wir haben hier so eine pyramidale Form und einen erleuchteten Torraum und Schildkröte und Spaziergänger gehen da hinein. Ja? Also gehen quasi ins Licht, ins Jenseits, auf die andere Seite. Und wir werden halt immer gefragt, wo ist das? Ja, das steht ganz offen da, dieses Ding. Aber also die Nacht verwandelt eben diesen Ort und zeigt uns dann dieses brutalistische Betongebilde, was aber eigentlich wie eine Grabpyramide aussieht, so halb.
Die inszenierten Bilder erzählen eigene Geschichten, ergänzt vom Dialog mit Schildi, indem sie in die Historie Berlins eintauchen. Schildi, wie sie im Elefantenbrunnen im Adlon schwimmt. Schildi vor der Eastside Mall oder Schildi vor der eingezäunten neuen Nationalgalerie. Die war, erfährt man, eigentlich als Schnapsfabrik geplant, denn Mies van der Rohe hat den Glaskasten als Bacardi-Zentrale auf Kuba entworfen.
Nicht ich gehe mit dir, die Stadt geht mit uns spazieren. Ach so, wirklich? Müssen wir uns gar nicht bewegen?
David Wagner stadtspaziert und schreibt Texte darüber, die mitunter an die Berlin-Feuilletons Robert Walsers erinnern. Eine Hommage an eine Stadt im permanenten Wandel. Und auch ein Schreiber, der sich neu entdeckt.
Also es war für mich spannend zu sehen, als jemand, der in einem anderen künstlerischen Bereich arbeitet, wie Davids Arbeitsweise sich verändert hat und umgestellt hat in dem Projekt.
Das stimmt und das habe ich noch gar nicht so gesehen, da hat Ingo vielleicht recht. Zum ersten Mal habe ich so wirklich so Figuren einfach gehört und habe das dann irgendwie zu Papier gebracht.
Die Stadt. Mit dem Projekt Nachtwach haben Ingo van Aaren und David Wagner ihre Stadt neu erkundet, Schichten, Erinnerungen freigelegt.
Das macht ja den Ort für einen dann auch interessant. Also,
hier
ja,
bin ich Mensch, hier kann ich sein.
Auf jeden Fall, aber es muss vom Eisen befreit sein alles.
Das nächtliche Projekt Nachtwach Berlin, Texte von David Wagner, Fotografien von Ingo van Aaren, jetzt zu sehen im Berliner Haus am Kleistpark. Es gibt auch ein Fotobuch zu der Ausstellung, das ist im Distanzverlag erschienen.